Herzlich willkommen zu der Sendereihe Katechismus, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Als Referent ist uns zugeschaltet Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Guten Tag, Herr Dekan.
Grüß Sie, Gott.
Wir sind im Katechismus bei Artikel 7 angelangt, das Sakrament der Ehe. Und wir haben schon gehört, die Ehe im Plane Gottes. Und letzte Woche ging es um die Jungfräulichkeit, um des Himmelreiches willen und die Feier der Trauung. Und somit kommen wir zum dritten Abschnitt, der Ehekonsens. Und wir beginnen einfach gleich mit dem ersten Abschnitt, mit der Nummer 1625. Der Ehebund wird geschlossen von einem Mann und einer Frau, die getauft und die frei sind, die Ehe zu schließen, und die ihren Konsens freiwillig äußern. Frei sein heißt, unter keinem Zwang stehen, nicht durch die Natur oder Kirchengesetz gehindert sein.
Der Ehebund wird geschlossen von einem Mann und einer Frau, dann könnte man sagen, das ist ja das Selbstverständlichste von der Welt, dass ein Mann und eine Frau sich hier zur Ehe verbinden. Der Ehebund wird geschlossen von einem Mann und einer Frau. Also wir würden sagen, das Selbstverständlichste von der Welt, nur darin besteht eine Ehe, dass ein Mann eine Frau heiratet. Und dann das Nächste, das ist dann schon wieder nicht mehr ganz so selbstverständlich, die getauft sind. Die getauft sind, aber das Nächste ist sehr wichtig, die frei sind. Die frei sind, die Ehe zu schließen. Die Freiheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt ja viele Länder, in denen die Freiheit der Partner nicht in dem Maß gewährleistet ist, wie wir das bei uns erleben. Das war bei uns ja auch nicht immer so. Das Bauerntheater lebt ja vielfach von diesen Verhältnissen, dass ein Vater eine Ehe sich ausdenkt, weil die Höfe so gut zueinander passen, und dann soll die Tochter eben den heiraten, der dort zum Sach passt. Früher hat man gesagt, wenn's Geld stimmt, Lieb kommt dann schon von sich selber. So sehen wir das heute ja nicht. Also da ist die Freiheit nicht immer in dem Maß gewährleistet gewesen. Oder denken Sie an Adelshäuser, wo Heiraten gemacht worden sind aus politischen Gründen, aus diplomatischen Gründen. Denken Sie zum Beispiel an Marie Antoinette, die da verheiratet worden ist nach Frankreich. Da ging es also um den Ausgleich zwischen den Habsburgern und den Bourbonen. Und so hat es in der Geschichte ja vielfach solche Heiraten gegeben, die schon mit einem erheblichen Druck versehen waren. Aber auch bis zum heutigen Tag in vielen Ländern dieser Erde, wo die Eltern die Heirat machen, wo die gar nicht dran denken, dass sie da selber sich jemand raussuchen. In Indien zum Beispiel, die sehen bei der Verlobung zum ersten Mal ihren Partner. Also nicht so wie bei uns, dass manche schon jahrelang miteinander bald leben und dann erst sich zum Sakrament der Ehe entschließen. Die Freiheit. Die Freiheit ist aber trotzdem ein ganz, ganz hohes Gut. Wir müssten vielleicht dann sagen, in anderen Kulturen ist es vielleicht nicht, hat es andere Beweggründe, das müsste man dann im Einzelnen anschauen, aber bei uns muss es so sein, dass einer frei ist. Es war früher auch nicht so, dass jeder heiraten konnte. Also so um 1900 rum musste noch jeder nachweisen, der heiraten wollte, dass er auch eine Frau ernähren kann. Dass so viel Vermögen da ist, dass sie dem Staat nicht zur Last fallen. Nur so bekam er die staatliche Zustimmung zu heiraten. Also es hat sich da im Lauf der Zeit schon einiges getan. Freiheit, unter keinem Zwang stehen. Also wenn zum Beispiel er sagen würde, wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich mich um, dann besteht da ein Zwang. Das wäre natürlich nicht gut. Und wenn sie sagen würde, wenn du mich nicht heiratest, geh ins Wasser, dann ist es ein Zwang. Also unter diesem, oder es könnte zum Beispiel ein Mädchen vortäuschen, sie ist in anderen Umständen und er heiratet sie, fühlt sich gezwungen, die zu heiraten, und nachher stellt sie raus, Das stimmt gar nicht. Also das wären keine guten Voraussetzungen, um eine gute Ehe einzugehen. Sie darf unter keinem Zwang stehen. Also frei muss der Partner sein, müssen beide Partner sein. Und nicht auch durch ein Natur- oder Kirchengesetz gehindert sein. Also wenn zwei Männer heiraten, dann ist das also gegen das Naturgesetz und Kirchengesetz. Das wäre also, wenn jemand zum Beispiel geschieden ist und die Ehe nicht annulliert ist, also der hat kirchlich geheiratet und die ist nicht annulliert, dann kann er nicht ein zweites Mal heiraten. Das geht nicht. Da ist das Kirchengesetz dann dagegen. Oder wenn zum Beispiel ein Priester sein Priestertum aufgeben würde und dann einfach heiratet, dann kann er nicht kirchlich heiraten. Außer er geht dann den kirchlichen Weg, dass er von all seinen, ja, dass er laisiert wird, sagen wir. Das, zu bestimmten Zeiten hat man das sehr rasch gemacht, gerade zur Zeit von Papst Paul VI. Papst Johannes Paul II. War hier sehr restriktiv. Der hat gesagt, das muss man sehr gut anschauen. Der hat also diese Verfahren oft sehr, da sind die sehr in die Länge gezogen worden. Da haben die auch dann sehr darunter gelitten. Das muss man auch dazu sagen. Wie es gegenwärtig ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber so einfach kann man es natürlich einem Menschen auch nicht machen, der, sagen wir, das halbe Leben aufs Priestertum zum Beispiel zugesteuert, zugelebt hat und dann nach zwei Jahren alles hinwirft. Da muss man also schon genau hinschauen.
Nochmals zurückkommend auf unter keinem Zwang stehen. Sie haben das vorher gesagt, da muss jeder Einzelne frei sein, aber auch das Paar gemeinsam, das Ehepaar gemeinsam. Das heißt, es dürfen auch keine Vorabsprachen stattfinden, wie zum Beispiel in unserem Gottesdienst, in der Trauung. Da versprechen wir uns zwar Kinder zu haben, aber eigentlich wollen wir keine Kinder. Das wäre zum Beispiel eine Vorabsprache, die beide unter einen Zwang stellt.
Ja, und wo die Ehe dann auch nicht gültig wäre. Denn da wird mir eins danach gefragt. Also die Ehe muss offen sein fürs Kind. Die Kirche sagt nicht, ihr müsst so und so viele Kinder haben, ja, aber sie sagt, ihr müsst offen sein für Kinder. Ihr müsst bereit sein, Kinder anzunehmen. Ja, das wird eigens gefragt. Also es wird gefragt, bist du frei und ungezwungen hierher gekommen? Also das ist die Freiheit, ja. Dann seid ihr bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will? Nachdem wird es auch gefragt. Und die Unauflöslichkeit, die wird auch gefragt. Also die drei Dinge werden gefragt.
Gehen wir zum nächsten Abschnitt, 1626. Die Kirche betrachtet den Konsens der Brautleute als unerlässliches Element des Ehebundes. Die Ehe kommt durch dessen gegenseitige Kundgabe zustande. Falls der Konsens fehlt, kommt es nicht zur Ehe.
Ja, da wird eben der Priester bzw. der Diakon, der dieser Trauung assistiert, fragt. Und dann kommt es darauf an, dass die zwei Ja sagen. Der Bräutigam ist immer der Erstgefragte. Und wenn er Ja gesagt hat, dann wird die Braut gefragt. Und wenn sie Ja gesagt hat, dann kann man wieder weitergehen. Es sind also insgesamt sechsmal wird da Ja gesagt. Und da kann es passieren, es ist schon passiert, mir ist nicht passiert, aber es ist schon passiert, dass plötzlich einer Nein sagt. Und dann können wir zumachen. Dann können wir sagen, geht hin in Frieden.
Ja, der Friede wird zunächst mal nicht da sein, aber...
das ist. Ja, wissen Sie, solche Dinge gibt es durchaus einmal. Solche Sachen gibt es ja bei der Priesterweihe auch, dass einer im letzten Augenblick davonläuft. Dass er bei der Allerheiligen Litanei aufsteht, ich weiß so einen Fall. Bei der Allerheiligen Litanei ist er aufgestanden und weggegangen. Und dann hat er ein paar Wochen später, der Bischof dann, der hat also so eine Aufregung gehabt und hat sich das dann nicht mehr zutraut und hat solche Ängste bekommen. der Bischof hat ihn dann halt in der Hauskapelle dann ein paar Wochen später geweiht, weil er ja eigentlich schon fähig war und so weiter, aber die vielen Leute und alles hat natürlich dann auch keine große Prämiz mehr feiern können, wenn das alles so im Kleinen dann passiert. Aber es gibt zum Beispiel den Fall, wenn ich mich recht erinnere, des Erzbischof Kurt Jutors von Wien, Jachim, der auch bei der Bischofsweihe aufgestanden ist und dann auch im Stillen vom Nuntius dann geweiht worden ist. Er hat also solche Ängste gehabt, dass er diesem Amt nicht gewachsen ist, hat es scheinbar schon vorher auch bekundet und Papst Pius XII. Wollte unbedingt, dass er geweiht wird und dass er als Koadjutor dem Kardinal Innitzer zur Seite steht. Der Kardinal Innitzer ist ja da ein bisschen ins Zwielicht geraten, weil er ja nicht klar genug gesehen hat, was der Hitler für ein Mannsbild ist. Und da hat man ihm nach dem Krieg dann, Papst Pius XII. Hat er den Kardinal Innitzer nie mehr empfangen. Und da hat der dann den Jachim ernannt. Und soweit mir bekannt ist, ist der Jachim damals aufgestanden. Das war also auch eine ganz dramatische Situation. Er wollte dem Innitzer nicht wehtun. Das stand da dahinter.
Aber ich finde, diese Beispiele so des letzten Überlegens oder Zweifelns eigentlich auch gar nicht schlecht, weil da klärt sich dann vielleicht nochmal was und dann geht man nochmals anders an die Sache ran, wie wenn man sagt, gut, jetzt Zähne zusammenbeißen und durch, sondern wirklich die Ehrlichkeit besitzt und auch in einem solchen Moment sagt, jetzt wird es mir vielleicht gerade zu viel oder solche Gedanken überkommen einen ja dann. Und wenn man dann die Ehrlichkeit besitzt, finde ich das ja auch eigentlich ehrenswert schon.
Ja, freilich. Und ich meine, man muss sich das ja wirklich gut überlegen. So ist es ja nicht. Es soll ja für ein Leben sein. Ist ja bei einem Priester auch so. Es ist für ein Leben. Es ist also nicht so, dass das so einem unklar sein sollte. Es ist für immer. Und da diese Entscheidung zu treffen, ist ja gar nicht so leicht.
Gut, gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. 1627. Der Konsens besteht in dem personalen, freien Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen. Ich nehme dich zu meiner Frau. Ich nehme dich zu meinem Mann. Dieser Konsens, der die Brautleute aneinander bindet, wird dadurch vollzogen, dass die beiden ein Fleisch werden.
In diesem Abschnitt wird natürlich ganz klar gesagt, dass das Ja-Sagen allein nicht genügt, sondern dass die Ehe auch vollzogen werden muss. Das heißt also, der Geschlechtsakt gehört wesentlich zum Sakrament der Ehe dazu. Also wenn die jetzt Ja gesagt haben und nachher gehen sie auseinander, sagen wir im Krieg zum Beispiel, hat es ja solche Dinge gegeben. Die sind mittags getraut worden und abends hat er schon wieder einrücken müssen. Und es kam gar nicht zum Vollzug der Ehe. Jetzt ist er nachher in Gefangenschaft geraten. Kam erst Jahre später zurück. Da hat es vorkommen können, dass die Braut, also die Frau, inzwischen einen anderen Mann kennengelernt hat und den geheiratet hat. Dann musste zunächst einmal diese Ehe annulliert werden.
Im Klartext bedeutet das, die Hochzeitsnacht gehört zur Hochzeitsfeier dazu.
Ja, okay. Also ohne den Vollzug der Ehe kommt die Ehe gar nicht zustande.
1628. Der Konsens muss ein Willensakt jedes der beiden Vertragspartner sein und frei von Zwang oder schwerer Furcht, die von außen eingeflößt wird. Keine menschliche Gewalt kann den Konsens ersetzen. Falls diese Freiheit fehlt, ist die Ehe ungültig.
Ja, das haben wir vorhin ja schon gesagt. Also dass der Konsens unbedingt frei sein muss, also auch von schwerer Furcht, die von außen eingeflößt wird. Also kann durch die Eltern zum Beispiel schon starker Druck ausgeübt werden. Wenn einem Mädchen gesagt wird, schau, da hast du jetzt so eine gute Existenz und das ist, der ist weiß Gott was alles. Oder wenn man dem Mann sagt, schau, da bist du so gut versorgt, du kannst schnell heiraten in einem Geschäft Deine Sorgen bist du alle los. Und wenn man da so einen starken Druck dann ausübt, dann ist die Freiheit halt nicht vorhanden. Und das kann oft dann also schon wirklich zu großen Nöten auch der Partner führen. Wenn zum Beispiel einem ein Leben lang gesagt wird, du hast mir bloß geheiratet wegen Geld. Und das passiert ja immer wieder. Das passiert nicht so selten, dass jemand geheiratet worden ist, nur wegen einer einigermaßen gesicherten Existenz. Und dann muss man dann erleben, dass vielleicht durch Inflation oder sonst was dieses Ganze, was man da angeheiratet hat, dann plötzlich eben verloren geht. Und dann schaut es ganz anders aus.
Ich möchte da jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber ich möchte einfach auch darauf hinweisen, es gibt natürlich auch den Fall, in der Vergangenheit vermutlich mehr wie heute, wo gesagt wurde, jetzt wird aber geheiratet, zum Beispiel wenn eine Frau schwanger wird, und wo dann durchaus auch unter Zwang eine gute Ehe entsteht.
Ja,
und die beiden sich, in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen, frei schwimmen.
Ja, natürlich. Das, mit der Gnade Gottes geht ja auch viel. Und dann, wenn man einander annimmt, dann funktioniert das ja auch. Aber es ist zum Beispiel auch manchmal davor zu warnen, jemand aus Mitleid zu heiraten. Das ist also auch, Stefan Zweig schildert es in einem seiner Romane, wo jemand aus Mitleid heiratet. Das ist also eine ganz dramatische Geschichte. Das ist auch keine gute Sache. Oder es kann keine gute Sache sein. Also es kommt immer auf den Einzelnen an. Aber das Mitleid ist nicht immer ein guter Berater da.
Der nächste Abschnitt, 1629. Aus diesem Grund oder aus anderen Gründen, welche die Ehe null und nichtig machen, kann die Kirche, nachdem der Fall vom zuständigen kirchlichen Gericht geprüft worden ist, die Ehe für ungültig erklären. Das heißt, erklären, dass die Ehe nie bestanden hat. In diesem Fall sind die beiden Partner frei zu heiraten. Sie müssen nur die natürlichen Verpflichtungen einhalten, die sich aus einer früheren Verbindung ergeben.
Da wird halt immer wieder behauptet, wenn jemand einen Haufen Geld hat und da gut zahlen kann am kirchlichen Gericht, dann geht es halt viel leichter, als wenn du ein armer Schlucker bist und auch so einen Prozess anstrengst. Ich erlebe ja schon, dass manche Leute, wo man meint, da könnte man durchaus einen Eheprozess anstrengen, wenn man die Situation kennt, davor zurückscheuen, dass man da alles so auspacken muss und sozusagen dritte und vierte einweihen in die Schwierigkeiten, die man miteinander gehabt hat. Es wird ja bei so Ehesachen häufig auch schmutzige Wäsche gewaschen und so. Davor scheuen dann schon manche zurück.
Man muss vielleicht auch sagen, dass Eheprozess natürlich, es ist ein Prozess. Es klingt auch recht dramatisch, aber dieser Eheprozess kann natürlich auch eine Chance der Heilung sein. Wenn man spricht nochmal über das, was schiefgelaufen ist, was war, man wird sozusagen auch von der Kirche nicht allein gelassen. Natürlich wird das alles geprüft, aber man kann diese Prüfung ja auch im positiven Sinne sehen.
Ja, ja.
Dass Heilung geschieht und dass nicht nochmal die Ehe unter falschen Voraussetzungen eingegangen wird.
Und dann ist ja so, dass die Ehe nie im ersten Verfahren schon annulliert wird. Es geht ja immer durch zwei Instanzen. Das heißt also zunächst, also wenn jetzt zum Beispiel einer in der Diözese Augsburg klagen würde, dann geht es zunächst also an das Augsburger Ehegericht, dann verhandeln die den Fall und da hat man ja auch einen Verteidiger und so weiter. Und da gibt es eigene Juristen, die sich also auf das kirchliche Eherecht dann spezialisiert haben, geistliche auch, die in der Sache firm sind. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann geht es weiter an ein höherinstanzliches Gericht, die den Fall dann nochmal prüfen. Aber dass das ungeheuer teuer ist, das stimmt natürlich nicht. Die Verfahren sind relativ billig.
Hat vermutlich nicht viel, wenn man jetzt finanziell das betrachtet, mit einer Ehescheidung im bürgerlichen Sinne zu tun.
Nein, aber wenn dann so Fälle eben da sind, wie zum Beispiel damals bei der Prinzessin Caroline von Monaco, dann sagt man ja, bei der, da geht es, gell? da geht es, da ist die Ehe annulliert worden. Papst Johannes Paul II. War ja in der Sache schon eher, ja, so zurückhaltend. Er ist da mal von Journalisten angesprochen worden. Da hat er gesagt, Leute von solchem Stand müssen auch wissen, was sie tun, wenn sie heiraten.
Ja, muss jeder wissen, egal in welchem Stand das ist. Kommen wir zum nächsten Abschnitt.
Ja.
Abschnitt 1630. Der Priester oder Diakon, der bei der Trauung assistiert, nimmt im Namen der Kirche den Konsens der Brautleute entgegen und erteilt den Segen der Kirche. Die Gegenwart des Amtsträgers, der Kirche und der Trauzeugen bringt sichtbar zum Ausdruck, dass die Ehe eine kirchliche Lebensform ist.
Ja, also Priester oder Diakon können bei der Ehe assistieren. Und dann braucht man immer auch zwei Zeugen. Das ist immer erforderlich. Und wie da hier gesagt wird, es ist natürlich ein Sakrament und von daher auch der Priester durchaus wichtig oder der Diakon, also ein kirchlicher Amtsträger. Aber es könnte eine Ehe durchaus auch gültig zustande kommen, wenn jetzt kein Priester, kein Diakon da ist, und nur vor zwei Zeugen. Das wäre dann der Fall, wenn es unmöglich wäre, einen Priester zu bekommen. Denken Sie zum Beispiel an die Zeiten der Verfolgung in der Ostkirche, also im Osten, also während des Kommunismus. In manchen Ländern ist das ja bis zum heutigen Fall, in Nordkorea und so. Und wenn da zwei Menschen ihr Ja zueinander sagen und das bezeugen und sie vor Gottes Angesicht sozusagen, dann käme die Ehe auch gültig zustande. Aber das wären jetzt Notsituationen.
Abschnitt 1631. Aus diesem Grund verlangt die Kirche normalerweise von ihren Gläubigen, dass sie die Ehe in kirchlicher Form schließen. Für diese Bestimmung liegen mehrere Gründe vor. Die sakramentale Trauung ist ein liturgischer Akt. Darum ist es angebracht, dass sie in der öffentlichen Liturgie der Kirche gefeiert wird. Die Trauung führt in einen kirchlichen Stand ein. Sie schafft die Rechte und Pflichten in der Kirche, zwischen den Gatten und gegenüber den Kindern. Weil die Ehe ein Lebensstand in der Kirche ist, muss über den Abschluss der Ehe Gewissheit bestehen. Darum ist die Anwesenheit von Zeugen verpflichtend. Der öffentliche Charakter des Konsens schützt das einmal gegebene Jawort und hilft ihm, treu zu bleiben.
Ja, die Kirche legt also Wert darauf, dass das also eine Form hat, dass das eine liturgische Form hat. Das war ja nicht immer so, das hat sich auch im Lauf der Zeit entwickelt, muss man sagen. Das Konzil von Trient hat da ganz klare Bestimmungen herausgegeben, damit da das alles viel klarer und deutlicher wird. Die sakramentale Trauung ist ein liturgischer Akt. Also man tut es eigentlich in der Regel innerhalb der Feier der Heiligen Messe oder eines Wortgottesdienstes. Gibt beide Möglichkeiten. Natürlich ist die im Rahmen einer heiligen Messe ist es schon noch ja großartiger insofern, als man dann auch zur heiligen Kommunion geht und dann in eine ganz innige Verbindung mit Jesus tritt. Und bei der heiligen Kommunion, bei der Trauung, kann man ja dann unter beiderlei Gestalten die heilige Kommunion empfangen. Also es ist ein öffentlicher Akt und eine öffentliche Feier, eine kirchliche Feier, eine religiöse Feier. Die Trauung führt in einen kirchlichen Stand ein. Ja, als Ehepaar ist man natürlich mit Rechten und Pflichten da zwischen Gatten gegenüber den Kindern. Also da ist eine große Verantwortung da, gerade gegenüber den Kindern. Das darf man gar nicht hoch genug schätzen. Und ich meine, man muss auch immer daran denken, dass das Sakrament der Ehe ja auch Gnaden schenkt. Gnaden, um einander gegenseitig anzunehmen. Man braucht ja wirklich manchmal viel Gnade, um den anderen immer annehmen zu können. Manchmal geht er ihm halt auch auf den Wecker und da braucht man schon die Gnade Gottes, um wieder immer wieder neu sein Ja zu sagen, jeden Tag neu. Das Sakrament der Ehe muss eigentlich jeden Tag neu auch errungen werden. Jeden Tag neu muss man sich für dieses Ehesakrament entscheiden, und da braucht man schon diese Gnade. Und ich meine, da ist ja auch so wichtig das Sakrament der Buße, und da ist so wichtig der sonntägliche Gottesdienst. Das sollte man nie übersehen. Und dann braucht man die Gnade auch in besonderer Weise in der Kindererziehung. Dass Kinder Vater und Mutter brauchen, das ist ja, denke ich, jedem klar bekannt. Und da aber immer wieder das rechte Wort zu finden und das Rechte zu tun, ich meine, man muss ja als Erzieher immer auch wissen, wo man Grenzen setzt, man muss wissen, wo man tadelt, wo man lobt, und Erziehung ist ja ein so schwieriges Geschäft. Manche machen es sich natürlich leicht, die liefern ihre Kinder wo ab, manchmal ist notwendigerweise so, weil sie einfach beide zum Arbeiten gehen müssen, aber dann soll es ja auch nicht so sein, wenn man dann die Kinder hat, dass man es bloß verwöhnt und verzehrt. Das sollte ja auch nicht der Fall sein. Und auch Großeltern haben dann da ihre Aufgabe, dass sie eben in einer guten Weise da mithelfen, dass aus diesen Kindern gute Menschen werden. Und der öffentliche Charakter schützt das einmal gegebene Jawort. Das sind früher, sagen wir, die Mechanismen schon viel deutlicher gewesen, um eine Ehe zu schützen, als dies heute oft der Fall ist. Heute sagt man so schnell, du, wenn das nicht gut geht, dann gehst. Da sind Eltern oft sehr schnell bei, ich hab's dir immer gesagt, der Kerl taugt nichts für dich. Oder umgekehrt. Die Flitschen, wo du da hergebracht hast, die hättest du gleich sagen können, dass das daneben geht. Wenn das so von vornherein immer genörgelt, gestichelt wird, dann muss das ja schief gehen, wenn es Krisen gibt und wenn es kritisch wird. Also da muss man sich schon auch klar sein, dass eben das gute Wort der anderen, der Umwelt, der Familie, der Nachbarschaft, all das spielt eine Rolle. Ich kann mich erinnern, bei uns hier einmal hat es einen Fall gegeben, wo auch eine junge Frau, zwei Kinder waren da, weggehen wollte von ihrem Mann. Dann hat die Nachbarin gesagt, ja Mädle, was tust du denn da? Das darfst du doch gar nie machen. Schau, denk doch an deine Kinder. Die hat ja so, das war eine alte Frau, die hat ja so ins Gewissen geredet, ja, die ist ja nicht weggegangen von ihrem Mann. Also da spielen solche Dinge eine ungeheure Rolle, wie das Umfeld, die Freundin und all das, wie die da reden, oder der Freund, den man hat, wie die da reden, und wenn die da noch in die gleiche Kerbe hauen und zureden und negativ das Ganze bereden, dann geht's daneben. Und so ist dann wichtig, dass das Umfeld positiv ist. Natürlich gibt es Situationen, wo man auch sagen muss, das hat wirklich keinen Wert mehr. Das gibt es natürlich auch.
Kommen wir zum nächsten Abschnitt, 1632. Damit das Ja der Brautleute ein freier, verantwortlicher Akt ist und damit der Ehebund feste und dauerhafte menschliche und christliche Grundlagen hat, ist die Vorbereitung auf die Ehe höchst wichtig. Das Beispiel und die Erziehung durch Eltern und Familien bleiben die beste Vorbereitung. Die Seelsorge und die christliche Gemeinde als eine Familie Gottes spielen bei der Weitergabe der menschlichen und christlichen Werte der Ehe und der Familie eine unersetzliche Rolle. Und zwar umso mehr, als in unserer Zeit viele junge Menschen das Zerbrechen von Ehen erleben müssen, so dass diese Vorbereitung nicht mehr genügend gewährleistet ist. Jugendliche sollen über die Würde, die Aufgabe und den Vollzug der ehelichen Liebe am besten im Kreis der Familie selbst rechtzeitig in geeigneter Weise unterrichtet werden, damit sie, an keusche Zucht gewöhnt, im entsprechenden Alter nach einer ehrenhaften Brautzeit in die Ehe eintreten können.
Ja. Also da ist auf die Vorbereitung der Ehe ganz stark hingewiesen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und die beste Vorbereitung geschieht durchaus in der Familie. Durch Eltern, durch Großeltern, durch das ganz Weise ist die Gemeinde gefordert als eine Familie. Gott ist der Seelsorger, der ist auch in der heiligen Beichte und so durch sein gutes Wort mitgefordert, dass er auch in der Predigt immer wieder auch deutlich macht, wie wichtig eine gute Ehe ist und die gute Vorbereitung auf eine Ehe. Auch das ist wichtig, dass man etwas so hineinstolpert. Heute ist ja so häufig, dass manche ja in eine Beziehung förmlich hineinstolpern. Da es kann gar nicht früh genug sein, solche Bindungen, und das ist halt gar nicht gut, wenn man nicht gelernt hat zu verzichten, sich vorzubereiten auf die Ehe. Das ist nicht gut, und ich meine, dass viele unserer Ehen heute deshalb scheitern, weil man eben ja nicht bereit war, am Anfang zu verzichten, bereit war zu warten. Es ist ungeheuer wichtig, dass man auch warten kann.
Radio Horeb Katechismus-Sendung. Wir haben eine erste Hörerin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Randl. Frau Randl, Sie haben eine Frage an Dekan Gschwind.
Genau, sehr, sehr gerne, ja. Herr Dekan Gschwind, ich habe mal eine Frage. Man hört, dass man kirchlich heiraten kann in Österreich, wenn man also schon die 60 überschritten hat, Mitte 60 ist, nicht befreundet ist mit einem Herrn, dass man das kann, dass man halt, weil man gläubig ist, natürlich auch zu den Sakramenten kann und so weiter.
Ja.
Wie ist das anerkannt oder wie geht das vonstatten?
Ja, das ist durchaus richtig.
Ist richtig, das, ja.
Es ist bei uns in Deutschland eine besondere Geschichte. Bei uns muss jeder kirchlichen Trauung die staatliche, standesamtliche Trauung vorausgehen.
Aha.
Wenn Sie als Pfarrer ein Brautpaar trauen, das nicht standesamtlich verheiratet ist,
ja,
da können Sie bestraft werden.
Ja, das ist
richtig. Und es ist also so, dass das in Österreich nicht der Fall ist.
Mhm.
Und deshalb können also Leute, die zum Beispiel wegen ihrer Rente,
genau,
wegen ihrer Rente sie so zusammenleben, denn wenn sie bei uns standesamtlich trauen, verlieren sie ihren Anspruch.
Ja. Frau Randl, vielen Dank für diese Frage, für diesen Einwurf in die Sendung.
Ja.
Dankeschön.
Bitte, gern geschehen. Wiederhören.
Dekan Gschwind, ich habe eine andere Frage. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt. Dort gibt es die sogenannte Sonntagsschule. Obwohl die Schüler zum Teil in christliche Schulen gehen, auch dort bereits Religionsunterricht haben. Natürlich sind viele in staatlichen Schulen, wo es das nicht gibt, Religionsunterricht, wo der nicht vorne dran steht. Aber die Sonntagsschule in der Gemeinde, da wird großen Wert drauf gelegt. Und da ist zum großen Teil natürlich die Erziehung der Kleinkinder, der Kinder bis ins Jugendalter, aber vor allem auch der Teenager. Die werden dort auf die Ehe vorbereitet. Da wird in der Sonntagsschule, wo die zur Seite genommen werden, aus einem Teil des Gottesdienstes werden die da rausgenommen, und da wird sozusagen die Verkündigung wird in ihrem Alter entsprechend gemacht, und da werden solche Themen wie Ehevorbereitung und so auch angesprochen. Wäre das nicht Aufgabe der Kirche, neu darauf hinzuweisen, entweder, dass man das noch anders im Religionsunterricht einbringt, dass das bewusster gemacht wird, oder sogar dann zu einem späteren Zeitpunkt, also dass man das vielleicht auch noch in die Firmung nochmal einbaut, aber irgendwie, dass die Ehevorbereitung nochmals anderster, intensiver gemacht wird, dass die Jugendlichen, jungen Erwachsenen erfahren, auf was es ankommt und um was es hier eigentlich geht. Da wird vielleicht in der Schule viel zu früh was gemacht im Religionsunterricht, und da geht's ja denn noch 4-5 Jahre dahin.
Ja, ja. Also die Zugänglichkeit ist in einem bestimmten Alter natürlich nicht so besonders groß. Wir haben ja in Deutschland schon auch eine Sonntagsschule gehabt. Ich denke, das war bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts haben wir das gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg weiß ich das noch, dass am Sonntagnachmittag, vor der Andacht oder nach der Andacht, war jeden Sonntag Andacht, war das so eine Katechese für diejenigen, die in die Berufsschule gegangen sind. Also die schon aus der Volksschule draußen waren, die in die Berufsschule gegangen sind. Und da sind durchaus solche Themen zur Sprache gekommen. Aber jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie das heute machen würden, Also da, sie hätten keinen Menschen da. Sie hätten keinen Menschen da, der am Sonntagnachmittag sowas macht. Und ich muss natürlich auf der anderen Seite sagen, der Pfarrer, der drei Gottesdienste am Sonntagvormittag hat, der ist mittags so total erledigt, der kann also nachmittags nicht auch noch eine Riesenkatechese halten. Also da würde ich jetzt nicht so unbedingt meinen, dass das vielleicht der Weg wäre. Wir hätten heute vielleicht den freien Samstag. Aber die dann in der Lehre sind, die dann also schon in der Ausbildung sind oder im Berufsleben, die sind ja jeden Samstag beschäftigt, irgendwo jemandem zu helfen. Wenn einer ein Haus baut, schauen Sie mal hin, am Samstag schafft alles mit Volldampf voraus. Oder also da meine ich, da wird man auch nicht viel herbringen.
Sind wir da am ursprünglichen Problem, auf das Papst Benedikt hingewiesen hat, jetzt bei der Österreich-Reise, gib dem Sonntag seine Seele, gib der Seele seinen Sonntag?
Ja, also ich meine, ich mache ja schon so, dass ich für meine Erstkommunikanten, da tue ich jeden Sonntag, das fange ich jetzt schon nächsten Sonntag, also Sonntag je nach Tag, fange ich schon an, macht mit denen nach dem Gottesdienst eine kurze Katechese. 10 Minuten, Viertelstunde. Knapp. Das darf nicht zu lang dauern. Aber so, dass das recht lebendig ist. Und da sind meine Kinder schon da. Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, dass ich also jetzt für... Dann kannst du ja das auch nicht in 10 Minuten, Viertelstunde machen. Geht ja nicht so einfach. Also das, meine ich, ist nicht ganz einfach. Auch die Offenheit dafür, glaube ich. Also wenn jetzt das direkt, das kann ich jetzt auch nicht direkt so machen, dass das jetzt ein Ehevorbereitungsseminar über längere Zeit ist. Das, da müssten ja dann viele, das müsste also direkt eine Katechese sein, die also schon breiter angelegt ist.
Ja, aber muss man mit Sicherheit überlegen, da gibt's Anstöße vielleicht, dass man sowas wie einen Katechesenunterricht vielleicht für eine bestimmte Zeit anbietet und dann das wirklich breiter fächert, für ein breiteres Spektrum.
Aber ich kenne mich natürlich in Amerika nicht so gut aus, aber wenn ich da, also was ich so gehört habe, sind ja da die Beziehungen zwischen Buben und Mädchen ja auch schon sehr früh dran. Sobald die Auto fahren können, sei da alles Mögliche los.
Ja, das ist mit 16. Das kommt natürlich drauf an. Ich man nennt es den Bibelgürtel, den Bible Belt in Nashville. Und die Region, wo man sagt, an jeder Kreuzung gibt es mindestens 4 Kirchen. Und das ist auch tatsächlich so. Da wird natürlich auf das religiöse Leben und auf die religiöse Bildung sehr großen Wert gelegt. Also da gibt es mit Sicherheit auch ein Gefälle in den USA.
Wird auch eine Wechselgeschichte sein zwischen Puritanern und Katholiken dann?
Ja, genau.
Also da, die Puritaner sind ja von Haus aus da schon streng.
Ja, das religiöse Leben hat da noch einen anderen Stellenwert. Das kann man eigentlich querbeet durch ganz USA sagen, aber natürlich ganz speziell noch für den Bibelgürtel, wo auch viele Baptisten, methodistische Gemeinden zu Hause sind. Aber auch in den katholischen und lutheranischen Kirchen gibt es die Sonntagsschule und da... Da achtet man noch mehr auf den Sonntag, obwohl dort zum Beispiel die Öffnungszeiten der Geschäfte und so ja bereits gefallen sind im Verhältnis zu uns. Ne? Die großen Einkaufscenter haben offen, aber trotzdem die Leute, die christlich aufwachsen, die religiös sind, bei denen steht der Sonntag da im Mittelpunkt.
Ja, der Sonntag wäre schon eine ganz wichtige Sache. Ich meine, da hat es früher ja auch, sagen wir so, Standespredigten gegeben bei Volksmissionen, wo man solche Dinge dann auch sehr stark angesprochen hat. Aber diese Sachen haben sich auch, ich will jetzt nicht sagen überlebt, aber man hat immer wieder neue Formen versucht, aber es kommt nicht mehr so rüber.
Um zurückzukommen zum Thema, ich denke, die Sonntagssache ist natürlich auch für die Ehe eine ganz wichtige Sache. Ich habe vorher den Papst zitiert,
für die Familie.
Mit seinem Zitat, gib dem Sonntag seine Seele, gib der Seele seinen Sonntag. Man könnte auch sagen, gib der Ehe, gib der Familie einen Sonntag.
Natürlich, Natürlich, wenn die Familie die ganze Woche nicht mehr zum Essen zusammenkommt, weil jeder zu einer anderen Zeit heimkommt, schauen Sie doch, wenn unsere Schüler heimkommen, wann kommen Väter noch zum Mittagessen heim? Ja, und wenn die Mütter dann noch berufstätig ist, dann tut man halt den Kindern was nach, dass sie was aufwärmen können oder tun sie kalt essen Mittag. Aber wie gesagt, das ist heute doch ein Drama. Und wenn Sie dann am Sonntag noch die Sportveranstaltungen anschauen oder Musikproben und was weiß ich alles, was am Sonntag alles gemacht wird, und dann kommt man nicht einmal am Sonntag mehr. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das, wir müssen uns auch dagegen wehren, dass rund um die Uhr eingekauft werden kann, weil das sind ja wieder Mütter und Väter, die da beschäftigt sind, die da arbeiten müssen, die keine Zeit für ihre Kinder haben. Und dann wundern wir uns, wenn unsere Kinder letzten Endes nicht mehr innerlich beheimatet sind und bloß noch vor dem Fernseher und vor dem Computer hocken.
Herr Dekan, ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die Ausführungen. Wir sind jetzt etwas vom Thema abgeschweift, aber das darf auch mal zwischenrein sein.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.